Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Die Kölner sind nett, stellt Hans-Jürgen Bartsch fest. Sie sagen nicht Fremder zu mir, sondern Immi, wenn ich hier für D-Radio Wissen arbeite. Immi hat eine Bedeutung wie imitierter Kölner. So habe ich es jedenfalls erklärt bekommen. In Wirklichkeit bin ich also ein Fremder, weil ich aus einer anderen deutschen Region komme als dem Rheinland. Fremder ist aber hier kein Schimpfwort wie im Wilden Westen, sondern mutiert zu Immi. Klingt ganz niedlich. Weshalb ich das erzähle, ihr ahnt es schon, der Hörsaal befasst sich heute mit kulturellen Unterschieden, also mit denen zwischen Fremden und Einheimischen. Professor Lutz Huth von der Universität der Künste hat dazu am 1. September 2015 vor der Berliner Akademie für weiterbildende Studien berichtet. Er erzählt gleich zu Beginn einige persönliche Erlebnisse, die leicht zu Verwirrungen führen, wenn Menschen unterschiedlicher Kulturkreise aufeinandertreffen.
Ich will am Anfang mit zwei Episoden beginnen. Die erste: in einem Flugzeug von Berlin nach Westdeutschland sitzt mir ein Herr mittleren Alters, mittelständisch würde ich mal sagen, ordentlich gekleidet. Wir unterhalten uns ein bisschen, wie man das so macht, wohin, woher. Und ich kriege dann raus, er ist im legalen Waffenhandel tätig, also auch ein mittelständischer Beruf. Ja, irgendwie während des Gesprächs langt er auf einmal in seine Jackett-Innentasche und holt Fotos vor. Und zwar ähnlich wie in einer bestimmten Fernsehwerbungspot: das ist meine Frau, das ist mein Auto, das ist mein Haus und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, ich finde das sehr verwirrend, wenn jemand neben mir ist, den ich nicht weiter kenne, der auf diese Weise Kontakt aufnimmt oder den Kontakt fortsetzt. Und das Zweite ist, ich würde vorschlagen, Sie überlegen sich auch selber, wie Sie dieses so empfinden. Sitzen in einem Bus von einer größeren Stadt, so durch die Ebene in Anatolien. Neben mir sitzt jemand. Sprachlich ist das sehr schwierig, weil da keine gemeinsame Sprache hinlänglich gegeben ist. Aber auf einmal zieht der Mann, mittlerweile vielleicht auch etwas älter, Hosenbein hoch und zeigt auf eine gerade verheilende lange Narbe. Mehr oder weniger nicht verbal wird dann klar, er war gerade in der großen Stadt, hatte eine nicht ganz angenehme Operation hinter sich und das sind nun die Folgen und er fährt nun wieder nach Hause. Ich meine, das sind zwei Beispiele für kulturelle Unterschiede, weil in beiden Fällen aus meiner Sicht man das nicht erwartet, in dieser Weise angesprochen zu werden, aber es ist auch nun nicht so, dass daraus ein Konflikt entsteht, sondern man kann sich dann auch da reinfinden und denkt sich, das ist eben dann ein bisschen anders. Das heißt, Unterschiede in Kulturen, wenn man sie persönlich erlebt, führen zunächst einmal zur Verblüffung. Es gibt nun zahlreiche Definitionen von Kultur und das hängt damit zusammen, dass sie auch aus unterschiedlichen Interessen heraus formuliert werden und auf unterschiedliche Fragestellungen antworten. Also das Erste, ich sage so ein paar Punkte, die mir wichtig scheinen, ohne jetzt eben eine Definition zu versuchen. Wovon Kultur die Rede ist, geht es um Ergebnisse und Folgen menschlicher Tätigkeit. Also obwohl das sehr faszinierend aussieht, die Basaltformation auf der Insel Staffa, würde man nicht von Kultur sprechen, es sei denn, das hat der Herrgott gemacht und das ist nun die Kultur des Herrgotts. Das liegt ja nicht so sehr nahe, das aus dieser Sicht zu sehen. Sprechen auch nicht von der Kultur von Ameisenvölkern. Man kann die zwar beschreiben und sicherlich kann man sie vermenschlichen und dann auch von Kultur sprechen, aber im engeren Sinne nicht. Das Zweite ist, verstehe Kultur als einen Begriff der Beschreibung und nicht der Bewertung. Ich komme darauf nochmal zurück. Also nicht, das ist Kultur und das ist keine Kultur. Das ist hier nicht gemeint. Das Dritte ist, geht um das Gesamt menschlicher Lebensgestaltung. Das umfasst Sprache, die Ordnung einer sozialen Gruppe und ihrer Mitglieder, die zivilisatorischen Leistungen von Menschen in einer angehbaren Region zu einer angehbaren Zeit. Insofern kann man auch von irgendeiner beliebigen Gruppe, sozialen Gruppe, einer Familie, einer Belegschaft, einer Partei und einer Organisation als von einer bestimmten Kultur dieser Einrichtung, dieser Institution sprechen. Ich halte nichts davon, zu unterscheiden zwischen Kultur und Zivilisation. Das ist mal in Deutschland zu einer bestimmten Zeit etwas zu einem Kampfbegriff geworden. Thomas Mann hat es in seiner Rede zu Beginn des Ersten Weltkrieges so dargestellt, dass es da um die Auseinandersetzung zwischen Kultur und Zivilisation geht. Zivilisation als die technische Entwicklung in einer Gesellschaft, naturwissenschaftlich im Wesentlichen, das, meine ich, gehört auch mit zur Kultur und ist nicht ein extra Teil davon. Kultur in diesem Sinne weise zunächst mal das normal und naiv vorausgesetzte, der lebensweltliche Hintergrund derer, die an ihr teilhaben. Sie ist der Raum für Erwartungen, die in einer sozialen Gruppe wechselseitig als selbstverständlich unterstellbar sind und unterstellt werden können. Ich verstehe Kultur jetzt nicht in diesem Sinne als Theaterkonzert und schöne Bücher, sondern überhaupt als die Lebensverhältnisse einer bestimmten sozialen Gruppe. Kultur ist nicht festgeschrieben, ist nicht ein Bestand, der sich nicht mehr verändert. Und das halte ich für sehr interessant zu sehen, sondern in jeder Kultur muss es auch und gibt es auch Instrumente, diese Kultur weiterzuentwickeln und zu verändern. Eine Kultur, die keine Mechanismen kennt, wie sie auf Umwelteinflüsse reagieren kann, die ist wahrscheinlich sehr schnell am Ende. Das nächste ist, wo wir von Kultur sprechen, es ist immer auch etwas anderes möglich. Das heißt, ich setze zwar wie selbstverständlich voraus, dass ich mich in einer bestimmten Kultur, meinetwegen jetzt hier in der deutschen Kultur oder Berliner Kultur, bewege und dass die Regeln, denen ich dabei folge, die Regeln sind, die auch die anderen erwarten, kennen und auch selber befolgen. Aber wenn man darüber nachdenkt, könnte man es auch anders machen. Damit auch gesagt, Kultur ist nicht im Gegensatz zu Barbaren zu sehen, zu Leuten, die keine Kultur haben, sondern ist dann immer auch eine andere Kultur, so angenehm, sympathisch oder unsympathisch man die findet, auch nicht. Das Bewusstsein, einer bestimmten Kultur anzugehören beziehungsweise sich nach all meinen voraussetzbaren Regeln zu bewähren, vermittelt Identität. Das heißt, ich habe den Eindruck, da gehöre ich dazu, wo nichts passiert oder wenig passiert, was ich nicht erwarte. Und ich unterscheide mich dadurch von anderen, die etwas anderes machen und sich anders verhalten und andere Erwartungen benehmen. Nun komme ich zurück zu den kulturellen Unterschieden, die in den beiden Anfangsgeschichten angerissen wurden. Sie betreffen im Wesentlichen die Gestaltung von Beziehungen zwischen Menschen, und zwar unter dem Aspekt von Nähe und Distanz. Hier lassen sich nun mehrere Beobachtungen begründen, die als kulturelle Unterschiede auffallen. Die mit den Beispielepisoden angesprochenen kann man unter dem Gesichtspunkt Verbergen und Offenbaren zusammenfassen. Das ist eine Überlegung, die, ich sag's, bei Simmel unter dem Titel des Geheimnisses ausführlich behandelt wird. Das heißt, jeder von uns hat bestimmte Dinge, die er auch anderen erzählen kann und erzählen möchte und von dem erwartet wird, dass sie erzählt werden. Und es gibt andere Sachen, die man nicht erzählen kann, nicht erzählen mag und von denen man auch erwartet, dass sie nicht erzählt werden. Also diese Grenzen ist natürlich nicht selbstverständlich und überall so, sondern etwa jetzt bleiben wir bei dem Beispiel in der Türkei, die Darstellung an unbekannte Personen von Krankheiten ist durchaus üblich. Ich glaube, hier würden in der Mehrzahl der Fälle die Leute doch etwas konsterniert sein. Jemand erzählt auch nicht ohne weiteres persönliche Fehleinschätzungen, Versagen. Und das ist nicht nur, weil das für diese Person nachteilig ist, sondern weil es auch die Kommunikationssituation belastet, denn ist nicht anschlussfähig. Das heißt, was soll man dazu schon sagen? Wenn jemand sagt, wie schlecht er in der Schule war und hinterher war es auch nicht mehr besser, dann was wollen Sie dazu sagen? Gar nichts. Und das heißt, die Kommunikation ist nicht mehr fortsetzbar und der allgemeine Ausdruck für solche Situationen, das ist peinlich. Und auch das ist in unterschiedlichen Gesellschaften und Situationen auch unterschiedlich. jemand ist taktvoll oder taktlos, sowohl wenn er die Sphäre des Geheimnisses, des Verbergens einer anderen Person berührt, als auch wenn er selbst diese Grenze in Bezug auf sein eigenes, auf seine eigene Person überschreitet. Und das kann man auch sagen, gebracht unter den Titel Verbergen, Offenbaren, soziale Nähe, soziale Distanz, da unterscheiden sich Kulturen doch ganz erheblich. Unter diesem Titel Nähe, Ferne gibt es andere Sachen, wo sich die Angehörigen verschiedener Kulturen unterscheiden. Das eine ist die körperliche Nähe. Ich weiß nicht, wie Ihnen das schon mal aufgefallen ist, es gibt bestimmte Kulturen, wo die Personen, wenn man sich mit ihnen unterhält, einem ziemlich nahe rücken und andere, wo es deutlich ferner ist. Personen, die auch, wenn sie einen Raum betreten, sich zusammensetzen, sehr eng beieinander sitzen. Ich sage das aus eigener Erfahrung, das sind im Wesentlichen Türkei, Russland, Großbritannien, also England und Schottland. Den Eindruck in Russland, wie auch in der Türkei, ist die Tendenz einer Gruppe von Personen, die sich nicht besonders gut kennen, aber doch enger beieinander zu sitzen, größer als in Deutschland und, wie mir Studenten aus den USA gesagt haben, aus deren Sicht ist eigentlich, wie Deutsche zusammenkommen, sind sie auch enger beieinander, als das in den USA üblich ist. Das heißt, das rein der räumliche Verhältnis ist ein wesentlicher Punkt, der auch dann zu Missstimmungen führen kann. Insofern nämlich, nehmen Sie zusammen mit jemandem in einer Kultur, wo man insgesamt enger aneinander kommt und Sie nehmen automatisch dann Abstand, dann wird er denken, der hat was gegen mich, mag mich nicht oder so irgendwas oder ich habe was an mir. Und umgekehrt wird ein Deutscher, dem ein anderer räumlich sehr nahe kommt, das als aufdringlich und unangenehm empfinden. In diesem Bereich gehören mehrere Sachen, weitere Sachen. Also einmal körperliche Kontakte. Ich habe mir sagen lassen, ich weiß das nicht persönlich, in Japan ist es also absolut unzulässig, oder man sollte es auf jeden Fall vermeiden, andere Personen, insbesondere Kinder, die man in Deutschland wahrscheinlich freundlich über den Kopf streicht, zu berühren. Und es gibt andere Kulturen, wo die Personen auch noch mehr körperlichen Kontakt suchen, sich um die Arme fallen und auch wenn sie sich nicht besonders gut kennen. Drittes ist, das ist ein sehr weites Feld, sind Anredeformen. Wobei ich sagen muss, mein Eindruck ist, in Deutschland hat es in den letzten 20, 30 Jahren doch einen erheblichen Wandel gegeben, wie sich Leute anreden, ob sie sich duzen, mit Titeln, ohne Titeln und so weiter. Ich will das nicht weiter vertiefen, weil das sowieso, glaube ich, allgemein bekannt ist, aber es gibt da deutliche Unterschiede. In der Türkei wie in Russland, so meine Erfahrung, reden sich die Menschen in der Regel mit dem Vornamen an, Russland noch mit dem des Vaters, wohingegen in Deutschland bei hinreichend formalen Beziehungen die Anreden dann doch mehr den Nachnamen verwenden. Form der Begrüßung, auch da, glaube ich, gibt es deutliche Unterschiede, auch einen erkennbaren Wandel zwischen der Zeit vor 20, 30 Jahren und heute. Und wenn junge Leute, ich komme, wenn ich morgens mit dem Hund einmal durch die Straße gehe, an der Schule vorbei, die Schüler, Realschüler, also 15, 16 nehme ich mal an, die fallen sich dann immer ausgiebig um die Arme. Muss sagen, das war nicht so, als ich in der Schule war. Ich will das auch nicht bewerten, ich sage einfach nur, man muss sehen, das sind Unterschiede. Und wenn man das, wenn sich nicht darauf einlässt, dann kann das leicht zu Verstimmungen oder Missvergnügen führen. Gut, ich kann sowas feststellen, in einer Stadt wie Berlin sowieso, weil da doch viele Kulturen oder Angehörige vieler Kulturen zusammenleben, aber auch auf Reisen und so weiter. Und insofern, glaube ich, muss ich das nicht weiter erläutern, weil Sie wahrscheinlich doch in der einen oder anderen Richtung da hinreichend Erfahrung auch haben. Diese Differenzen nun, zum Beispiel mit öffentlich-privat, haben wir nun noch auf einer dritten, abstrakteren Ebene, die bei Hofstede einmal als Mental Program oder als Software of the Mind bezeichnet wird. Ich würde mal sagen, das sind also die in einer Kultur eingelebten, im Laufe der Sozialisation erworbenen Grundlagen des Entscheidens und kommunikativen Verhaltens. Ich würde den Ausdruck kulturspezifische Dispositionen vorziehen. Etwas angefärbt ist vielleicht der Ausdruck Nationalcharakter, obwohl es von der Sache her wohl ziemlich dasselbe auch trifft. Es gibt einen Roman von Gontscharow, Oblomow, vielleicht ist der bekannt. Ich sage kurz, worum es geht. Er ist zwar sehr lang, aber es passiert nicht so sehr viel. Es ist ein Adliger, der eigentlich nie was tut und auch gar nicht motiviert werden kann, etwas zu tun. Ein schönes Beispiel ist, er bekommt einen Brief, der eigentlich sehr wichtig ist, wie der Leser dann erfährt, aber er kann sich dazu gar nicht aufraffen, ihn überhaupt aufzumachen und zu lesen. Damit entgehen ihm dann bestimmte Dinge. Er ist befreundet mit einem Deutschen oder Deutschrussen namens Stolz und der ist nun genau das Gegenteil und will seinen Freund immer motivieren, irgendetwas auch mal zu unternehmen, zu machen, irgendwo hinzureisen und so weiter und so fort. Das gelingt dann nicht über, glaube ich, in der deutschen Übersetzung 800 Seiten. Ich finde es interessant, dass nicht nur in bestimmten Situationen man sagen kann, naja, irgendwie trifft es den Nationalcharakter. So sind die Russen. Gut, das ist leicht gesagt, es sind doch bei solchen Dingen auch immer viele Vorurteile dabei. Aber ich finde es interessant, dass doch üblicherweise Russen auch sagen, doch, das hat was schon zu tun mit unserer Lebensauffassung, Lebensphilosophie, Lebensweise. Also das meine ich mit kulturspezifischen Dispositionen, dass es bestimmte Grundformen des Verhaltens gibt, die sich nicht auf so Einzelheiten wie weit sitzt der eine vom anderen weg, sondern die Lebensführung, das Entscheidungsverhalten und Ähnliches betreffen. Dazu gibt es eine ganze Reihe Unterschiede, ich sage nur ein paar. Eine ist Individuum, Kollektiv. In Deutschland und ich nehme an in Westeuropa, in den meisten anderen Kulturen dieser Region, hat das Individuum eine besondere Bedeutung. Etwa dann in der Schule, jemand gut ist, dann wird er auch gelobt und es wird anerkannt und er wird auch gefragt, jetzt sag du mal was dazu, weil man weiß, ja, die Person ist gewandt, kenntnisreich oder wie auch immer. Jedenfalls, es wird also in dem Verband der Klasse eine Person herausgehoben, bis zu einem bestimmten Grade, wenn das nicht übertrieben wird, nehme ich an, dass das für die Schüler auch angenehm empfunden wird. Wenn es übertrieben wird, dann natürlich auch nicht mehr. Dann weckt es Neid und Missgunst der anderen Schüler, das ist dann auch nicht so erfreulich. In anderen Kulturen, so kann man hören, etwa in Japan, wenn man hinkommt, das ist das Kollektiv und aus dem darf keiner besonders herausgehoben werden, was bei der Einweisung von amerikanischen Lehrern, Englischlehrern in Japan dann eine Rolle spielt, dass dieser Individualismus, der in den westlichen Kulturen eigentlich doch bestimmt ist, nicht unbedingt zu dem gewünschten Erfolg führt. Ein anderer Punkt, introvertiert, extrovertiert. Das heißt, es gibt Kulturen, in denen es üblich ist, seine eigene Bedeutung in gewisser Weise herauszustellen. Mir fällt eine, weiß nicht, ob Sie das hören, Kulturradio, da gibt es seit einiger Zeit eine Sendung vormittags, die wird immer eingeleitet, also wo irgendetwas, ein nicht so sehr bekannter Sachverhalt dargestellt wird, die wird eingeleitet mit, Sie glauben Bescheid zu wissen, wir erzählen Ihnen die wahre Geschichte, so ungefähr fängt das an und dann wird gesagt, dass dann das, so ist das dann gekommen. Ich weiß nicht, ob es eine vergleichbare Sendung in England gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit diesen oder ähnlichen Worten beginnen würde. Weil doch in England etwas zu wissen, was außerhalb jedes aktuellen Handlungszusammenhanges doch nicht eher als wenig akzeptiert Verhalten gilt. Und es gibt aus englischer Sicht schon noch eine Reihe von Vorstellungen, wo sagen, das ist in Deutschland, die wissen, wie hoch der Kölner Dom oder der Eiffelturm ist, das muss man nicht wissen und wenn man es weiß, muss man das nicht auch nur unbedingt zeigen. Soviel zu dem introvertiert, extrovertiert. Ich glaube, das ist klar, die Selbstdarstellung nach außen ist kulturell sehr unterschiedlich und dann entsteht leicht der Eindruck, der Angehörige aus einer anderen Kultur ist entweder gehemmt oder auch ein Angeber, Maulheld oder wie auch immer. Ein weiterer Punkt, ich will es nicht weiter erläutern, ist innovationsfreudig und traditionsgebunden. Also ich glaube, es gibt schon Unterschiede, das ist alles bei Hofstede dargestellt, ist, dass man offen ist für Neuerungen, sagt, das können wir auch, jetzt machen wir das, was ja auch damit zusammenhängt, Innovationen, erfinderisch tätig zu werden oder Sachen auszutüfteln und eher zu beharren an Überkommenem und Bekanntem. Ja, Konfliktbereitschaft und Konfliktscheu, das soll einer der weiteren dieser kulturspezifischen Dispositionen sein. Das heißt, es gibt Kulturen, die eher auf Konflikte eingehen oder die Mitglieder dieser Kulturen. Und auf der anderen Seite doch Konflikte vermeiden, sich herausreden aus einer aktuellen Situation, um es nicht zum absoluten Konfliktauseinandersetzung zu gelangen. Ich will noch eins sagen, natürlich, so wie ich am Anfang Kultur beschrieben habe, ich rede jetzt immer über verschiedene Nationen, Staaten, Völker, Ethnien. Dasselbe kann ich natürlich auch innerhalb eines Landes in Deutschland, sowohl regional als auch zwischen unterschiedlichen Altersgruppen, Berufsgruppen, Schichten und so weiter feststellen. Wobei ich mich auf unterschiedliche jetzt Ethnien, Völker beziehe, finde diese Parallelen aber sicherlich auch innerhalb einer Nationalkultur unterschiedlich ausgeprägt. Schließlich auf einer vierten Ebene gibt es so etwas wie als Hintergrund bestimmte Werte, Religionen und so weiter, die hinter diesem allen stehen. Und aus diesen, eigentlich diese Stufen, aus den Werten, lassen sich bis zu einem bestimmten Punkt kulturspezifische Dispositionen, praktische Normen und auch das beobachtbare Verhalten herleiten. Es gibt nun eine ganze Reihe von Büchern, die unter dem Titel Kulturschock solche Unterschiede darstellen. Die sind ziemlich unsystematisch und meistens geeignet für Leute, die irgendwo hinfahren, sei es aus beruflichen Gründen in ein anderes Land, dass sie dahin zu Urlaubszwecken reisen und ähnliches. Von George Mikes, How to be an Alien, das ist in England geschrieben, und dann von Pierre Deninus, Major Thompson, entdeckt die Franzosen. Früher war das auch mal Schullektüre, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist oder ob die das vielleicht daher kennen. Naja, das nur nebenbei. Die andere Frage ist nun die, wir können feststellen, es gibt solche Unterschiede, aber woher kommen sie? Das ist natürlich schwer zu sagen, und in den Heiligen Schriften haben wir eigentlich einen Fall, den Turmbau zu Babel, und da ist ganz klar, also in der Bibel, die Völker sind vermessen und wollen immer höher hinaus. Und dann kommt der Herrgott und sagt, ey, Schluss jetzt. Und dann fällt der Turm zusammen und so heißt es dann, verstreuten sich die Völker, die da versammelt waren. Und es gab unterschiedliche Sprachen. Und man kann sagen, Sprache steht in diesem Fall auch für Kultur. Ähnlich ist es im Koran. Da ist es Pharao, der den Auftrag gibt, einen hohen Turm zu bauen. Da will er dann hochlaufen und Gott nahe sein. Und will man sagen, dass das, was Moses erzählt hat, doch alles falsch war. Und die Idee ist, es war am Anfang eine einzige Gemeinschaft, arabisch Umma, das ist so einer der übergreifenden Ausdrücke auch in dem Zusammenhang, und damit war dann Schluss, das heißt, es gab dann auch unterschiedliche Völker. Wenn man gar nicht erklärt, dann sagt man, das ist halt so, es gibt bestimmte Sachen, die sind so, aber eine gewisse Vertrautheit mit unterschiedlichen Kulturen führt sehr bald zu einer Beobachtung, dass die Unterschiede zwischen den Bewohnern von Metropolen verschiedener Kulturen deutlich geringer sind als die zwischen den Bewohnern ländlicher Regionen und den städtischen Regionen. Also das, was wir unter Kultur jetzt zusammengefasst haben, in Berlin, der von Rom oder Istanbul näher ist als der vom Sauerland oder vom Hotzenwald. Dass aber diese wiederum doch enger miteinander vergleichbar sind, sodass eigentlich die Überlegung angebracht ist, zu überlegen, ob nicht die Unterschiede in Kultur zu einem gewissen Teil zusammenhängen mit dem Stand der Modernisierung, wobei wir davon ausgehen, dass Großstädte, Metropolen an der Spitze des Modernisierungsprozesses stehen. Dass man also sagt, ein großer Teil, nicht alle, aber ein großer Teil der kulturellen Unterschiede haben eigentlich etwas zu tun mit dem Stand der Modernisierung einer Gesellschaft. Dass man also sagen kann, die obere Unterscheidung ist die modern, nicht modern. Kultur hat was mit Identität zu tun. Das heißt, das Selbstverständnis wird über weite Stufen gesteuert, auch bestimmt durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur, das Selbstbewusstsein. Ich fühle mich als, was weiß ich, als Preuß oder als Deutscher oder wie auch immer. Wichtig ist, glaube ich, das merkt man erst, oder es wird einem intensiv bewusst erst, wenn man woanders ist, also in einer anderen Umgebung, in einer anderen Kultur. Und dann sagt man, ja, das ist eigentlich anders, als ich das hier gewohnt bin, und das ist dann wohl die andere Kultur. Und insofern ist wohl, was man bei Menschen aus der Türkei, die hier wohnen oder auch die zweite oder dritte Generation, dass diese Zugehörigkeit in einigen Fällen auch gar nicht so ausgeprägt ist, dass man die Sprache, die ursprüngliche Sprache, also das Türkische kann, dann man auf die Idee kommt, doch, das ist was, das lerne ich jetzt noch. Also das heißt, auch DDR-Kultur merke ich erst, als es keine DDR mehr gab und sich viele Dinge geändert haben. Weil es gibt ja genügend Möglichkeiten, glaube ich, angefangen bei der Gestaltung der Lebensumstände, bei Konsumgütern und so weiter, sich in dieser Welt auch weiter zu bewegen. Auch hier, solange das im Rahmen der geltenden Gesetze gilt, ist es eine Form von Vielfalt, in der man eigentlich nichts finden kann. Also auch jetzt aus Ostpreußen oder woher die Leute kommen. Ich will jetzt kurz ein paar Takte sagen zu dem, was ich unter Modernisierung verstehe oder ja, in diesem Zusammenhang auch zugrunde lege. Und das geht einmal zurück auf die schon angesprochene Systemtheorie von Niklas Luhmann. Das heißt, im Verlaufe der Zeit, der Evolution der Gesellschaft, habe ich drei Stufen. Das eine, wie Gesellschaften sich aufteilen. Das eine ist eine segmentäre Form. Das heißt, es gibt einzelne Gruppen, Familien, Stände oder wie auch immer, die nebeneinander bestehen. Die sind in sich organisiert und die kommen entweder miteinander aus, die Stämme, oder sie bekriegen sich. Das wird dann im Laufe der Zeit, ist das nicht mehr so ganz sinnvoll, zweckmäßig. Und es gibt eine hierarchische Strukturierung der Gesellschaft, der Gestalt, dass die Gesellschaft aufgeteilt ist in bestimmte Schichten, also Ritter, Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann. Und das sind die verschiedenen Schichten, nach denen sich die Gesellschaft unterteilt. Und diese Schichten untereinander haben einen größeren Zusammenhang als mit höheren oder niederen Schichten auch innerhalb dieser Gesellschaft. Wir sagen, das wäre also eine hierarchische Differenzierung. Das erweist sich im weiteren Verlauf auch nicht als sinnvoll, weil damit natürlich, ich komme darauf nochmal, solche Missverhältnisse entstehen, dass der Angehörige aus derselben Schicht einer Person, etwa bei der Einstellung, Rekrutierung einer Person vorgezogen wird, die zwar nicht aus der Schicht ist, aber dann vielleicht intelligenzmäßig etwas drüber liegt. Das heißt, ich komme dann zu einer funktionalen Differenzierung, das wäre der Schritt zur Moderne, dass ich unterteile in verschiedene Systeme, Teilsysteme der Gesellschaft, wie Recht, Politik, Religion, Wissenschaft, Erziehung und so weiter, in denen die Gesellschaft bestimmte Aufgaben zu erfüllen in der Lage ist. Diese Systeme arbeiten, also sie beobachten ihre Umwelt nach bestimmten Leitdifferenzen und entscheiden auf dieser Grundlage auch, also um ein Beispiel zu sagen, mit der Ökologie ist es nicht zum Besten bestellt und da muss man was tun. Wer soll jetzt was tun? Wenn es in der Wirtschaft passieren muss, dann muss klar sein, dass sich das auch rechnet, weil die Wirtschaft nach der Differenz haben, nicht haben vorgeht. Das heißt, der ethisch hochmotivierte Unternehmer wird auch darauf gucken müssen, dass sich die ganze Sache am Ende rechnet. Ich kann das in der Schule behandeln. Das ist natürlich auch eine Sache, wird auch oft gesagt, wenn irgendein Problem ansteht, das soll jetzt erstmal die Schule machen. Nur, das Problem ist, in der Schule geht es um Weiterkommen oder nicht. Das heißt, kann ich dafür eine gute Note kriegen oder nicht? Kann ich das überhaupt mit Noten bewerten? Und damit kann ich das nicht so direkt durchsetzen oder realisieren, wie ich mir das vorstelle. Oder Religion unterscheidet zwischen Diesseits und Jenseits, also jedenfalls die Hochreligion, zwischen Himmel und Hölle, weitesten Sinne. Also müsste ich vermitteln können, wenn ich auf der Ebene von Religion was für die Umwelt tun will, mit Argumenten der Religion, wer jetzt Plastiktüten in den Park schmeißt, der landet in der Hölle. Das ist heute, glaube ich, keinem jetzt richtig zu vermitteln oder sehr wenigen Leuten. Insofern sind auch da bestimmte Grenzen gesetzt. Der Übergang zur funktionalen Differenzierung, das heißt zur Aufteilung in einzelne soziale Funktionssysteme, steigert also ganz klar deutlich die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf äußere und innere Sicherheit. Das heißt also etwa das Gewaltmonopol des Staates ist ja ein Teil dieser Differenzierung. Das war vorher nicht so. In Deutschland hat es, ich glaube, seit den ersten Reichstagen im 10. Jahrhundert bis frühestens dem Westfälischen Frieden dann doch 500 Jahre gedauert, bis man dazu gekommen ist, ein Gewaltmonopol des Staates überhaupt erst anzuerkennen, das heißt zu realisieren. Es ermöglicht den technischen Fortschritt, weil natürlich erst Wissenschaft muss unabhängig sein von Religion oder Politik. Man muss forschen können, was man will. Und auch wenn es in andere Zusammenhänge nicht reinpasst, dann kann ich in diesem Wissenschaftsbereich etwas erreichen und das auch umsetzen in praktische Dinge. Nun passiert dieser Übergang zur Moderne, zur funktionalen Differenzierung nicht von einem Tag auf den anderen. Die Trennung der Politik, Politik und Recht und von der Religion. Ein frühes Datum in Deutschland ist der Investiturstreit, der war 1077. Und ein später Punkt dieser Trennung von Staat und Kirche war die Einführung der Zivilehe durch Bismarck im Jahre 1875, also 800 Jahre später. Also so lange hat das gedauert, kann sich jetzt die einzelnen Stufen gut denken, bis die Politik, Recht und Religion auseinander waren. Dann ist ein weiteres. Man muss natürlich damit rechnen, dass nicht bei dem Übergang in die Moderne alles gleich modern wird, sondern es gibt hinreichend Reste von älteren Verhaltensformen. Also das, was Ernst Bloch mal die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen genannt hat, nicht wahr, dass bestimmte Sachen, ist eine Monarchie nicht modern. Also als Institution gleichwohl. In vielen Hinsichten ist Großbritannien moderner als Deutschland. Aber immerhin haben sie noch etwas, was aus einer früheren Zeit übernommen worden ist, dann auch weiterbehalten ist. Und viele der kulturellen Gewohnheiten, Eigenheiten gehen natürlich zurück auf Überlieferungen und Traditionen. Ein dritter Punkt, die einzelnen Funktionssysteme sind nicht voneinander abhängig. Sie sind unheimlich autonom, aber sie sind zueinander resonanzfähig. Die Versuche der Politik in die Wirtschaft hineinzuregieren, etwa durch 5 oder 10 Jahrespläne, Embargo- und Boykottvorstellungen und so weiter, sind meist entweder ineffektiv oder werden umgangen. Was die Politik machen kann, ist durch ihre eigenen Mittel, Steuergesetzgebung oder Gewährung von Standortvorteilen, in die Wirtschaft einzugreifen, aber sie nicht zu steuern in dem Sinne, wie das Politiker sich gewöhnlich vorstellen. Diese Überlegungen, die etwa im Anschluss an Luhmann jetzt geschildert haben, haben einen Vorläufer, ein, wie ich meine, sehr beachtenswertes Buch von Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Das ist dann 1887 geschrieben und ist also mit dem, was die Systemtheorie sagt, durchaus kompatibel. Tönnies ist die ursprüngliche Reform des Zusammenlebens in eine Gemeinschaft. Und der Wandel in der Moderne ist, an deren Stelle tritt die Gesellschaft. Die Gemeinschaft ist hier kennzeichnet, es sind 3 Formen von Gemeinschaft, einmal Familie, Nachbarschaft und Freundschaft. Das konstituiert Gruppen, soziale Gruppen, die als Gemeinschaften fungieren. Und demgegenüber ist die Gesellschaft eine solche, die wird als ein bloßes Nebeneinander voneinander unabhängiger Personen verstanden. Wenn man neuerdings von der Gesellschaft innerhalb eines Landes im Gegensatz zum Staat handelt, so wird dieser Begriff aufgenommen werden, aber erst in dem tieferen Widerspruch gegenüber den Gemeinschaften des Volkes seine Erläuterung finden. Das heißt, die Familie, die persönlichen Beziehungen, die es in den Gemeinschaften gibt, die treten zurück und im Wesentlichen sind die Beziehungen durch Recht und Verträge geregelt. Das ist, glaube ich, eine zutreffende Beschreibung der Verhältnisse. Damit ist verbunden in Gemeinschaften oder vormodernen Gesellschaften, da hat man es immer zu tun mit dem ganzen Menschen. Das heißt, ist die Person ehrlich, anständig, das ist ja eine Bezeichnung von Personen, die undifferenziert gemacht wird. Und ich glaube, in gewisser Weise, im persönlichen Umgang legt man auch darauf Wert. In der Gesellschaft ist das ein bisschen anders. Das heißt, es kommt nur darauf an, dass eine Person die Rolle, die er in einem bestimmten Zusammenhang spielen muss, auch tatsächlich ausführt. Der Rest ist egal. Ob ein Arbeitskollege ein Zocker ist oder neben seiner Frau noch 5 Freundinnen hat oder Alkoholiker, das ist eigentlich egal. Es sei denn, es hat Auswirkungen auf die Rollenausführung, die von ihm erwartet wird in der Firma. Also wenn er angeschickert in die Firma kommt, dann wird es ernsthaft. Aber es geht nicht um den ganzen Menschen mehr, sondern es geht nur noch darum, dass jemand eine Rolle ausführen kann. Das ist natürlich auf der einen Seite herzlos, gut, da kann man alles Mögliche zu sagen, auf der anderen Seite ist nur mal zu sagen, wenn ich in einem Fußballverein Fußball spielen kann, dann wird gefragt, ob die Person das kann und nicht, ob sie einen losen Lebenswandel führt, der mit dem Fußball gar nichts zu tun hat. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass solche Einrichtungen wie Fußballvereine, das wird ja auch allgemein gesagt, am ehesten Punkte sind der Integration, weil es eben nicht mehr um den ganzen Menschen geht. Es geht nicht mehr darum, zu welchem Herrgott jemand betet, sondern nur, ob er das Tor trifft. Da das reduziert wird auf einen bestimmten Bereich und eine bestimmte Anforderung, sind etwa Fußballvereine, aber auch andere Einrichtungen sicherlich gute Einrichtungen, um so etwas wie Integration unterschiedlicher Kulturen zu fördern. Das nur nebenbei. Das heißt also, es geht in der Moderne eben nicht mehr um den ganzen Menschen, seine Erscheinungsformen. Integrationskräfte in der Gemeinschaft, Familie, sind Autorität, Achtung, Liebe und Zuneigung. Das ist die frühere Form, also die vormoderne Form. Es ist die Familie natürlich im Sinne der Großfamilie, nicht ein Ehepaar und zwei Kinder, sondern mit Onkel, Tanten, nicht Neffen und so weiter ist gemeint. Auf der einen Seite wird sie zusammengehalten durch Liebe, Zuneigung, dann durch das Verhältnis Befehl und Gehorsam, durch die Autorität. Aber auch, das wird oft nicht so ganz gesehen, durch die Verpflichtung zur Fürsorge. In die Familie, dieser traditionellen Form, ist eine Veranstaltung, in der, sag mal bald in modernen Werbesprache, wie ein Rundum-Sorglos-Paket, die lässt auch keinen verkommen, nicht wahr? Die Familienmitglieder, die versinken nicht im Elend und innerhalb der Freundschaft, wenn Schwierigkeiten auftreten, welcher Art auch immer, dann springt die Familie ein. Das ist nicht zu ersetzen durch das, die Moderne hat den Ausdruck Solidarität, aber das ist es nicht ganz. Der englische Spruch, Charity begins at home, kennzeichnet diese Funktion der Familie. Gehen wir davon aus, dass das heute, der Moderne, nur noch bedingt gilt und dass so Gedichte von Schiller, Balladen von Schiller, der Ring des Polykrates oder die Bürgschaft, die Kraniche des Ibikus, dass das eigentlich keine Entwürfe mehr sind für die Gesellschaft, wie sie schön sein sollte, sondern schon eine nostalgische Darstellung, was mal war und was nun nicht mehr so sein wird. Ich komme zurück auf dieses Nähe-Distanz. Die Vormoderne, wo Familie, Freundschaft, Nachbarschaft wichtig sind, die haben eine bestimmte Möglichkeit und auch Anforderung, soziale Nähe darzustellen. Und ich glaube, dass viele der Äußerungen, die Nähe oder Distanz signalisieren, räumliche Distanz, Körperkontakte, Begrüßung oder Anredeformen, in Verbindung mit den unterschiedlichen Graden der Modernisierung zu tun haben. Das heißt, da eben diese Form von Gemeinschaft in den Hintergrund tritt, zugunsten dessen, was Gesellschaft meint, ist auch die Rolle der räumlichen, sozialen, interaktiven Nähe eine andere. Fangen wir mal an mit ein paar Beispielen. Rekrutierungsverfahren. Wir gehen davon aus, wenn bei uns eine Position zu vergeben ist, dann erstens muss die Person das gut können und zweitens muss es ein Verfahren geben, ein nachprüfbares Verfahren, nachdem eine Person ausgewählt wird und den Posten bekommt. In einer vormodernen Gesellschaft, in der Gemeinschaft, ich glaube, den Eindruck kann man in der Türkei sehr gut gewinnen, kommt es natürlich auch auf Kenntnisse und so weiter an, aber auch, der ist mit dem verwandt, das ist der Enkel oder Neffe von dem und da müssen wir jetzt auch was für tun. Das ist in Deutschland ja nicht ganz ausgeschlossen, aber ich glaube, die Gewichte sind unterschiedlich verteilt. Der vormodernen Gesellschaft spielen familiäre, freundschaftliche Beziehungen eine deutliche Rolle. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Sympathisant der Korruption bin. Aber es gibt schon auch in unseren Kulturen bestimmte Dinge, die auf diese moderne Weise nicht zu verrechnen sind. Also angefangen bei dem, was in Köln Klüngel heißt und für das der Ausdruck, man kennt sich, man hilft sich. Das ist ja eine Beziehung, die höchst anrüchig ist, aber sie geht zurück auf ein vormodern anerkennendes Verhältnis von Hilfe und Dankbarkeit. Ich tue hier etwas für jemanden und jemand anders tut auch was für mich oder er kennt jemanden oder er kennt jemanden, der noch jemanden kennt, der etwas für mich tun kann. Nur klar zu sagen, das halte ich nicht für Korruption. Korruption ist, wo ich eine bestimmte Leistung erbringe und dafür etwas erwarte, was eigentlich mit dieser Leistung gar nichts zu tun hat und einen Vorteil, der nach Verfahrensregeln unzulässig ist und der persönlichen Bereicherung dient. Der Unterschied ist, bei der Korruption gebe ich ja in der Regel einen Geldbetrag für irgendetwas, das irgendjemand macht. Das Verhältnis von solchen Sachen wie Klüngel geht ja etwas weiter. Das muss nicht von einem Tag auf den anderen auch passieren, sondern ich weiß, der ist mir noch was schuldig, beziehungsweise ich weiß, dem bin ich auch noch was schuldig, dem muss ich mir auch mal einen Gefallen tun, was also zeitlich nicht so festgelegt ist. Und wo es nicht um persönliche Vorteile oder Bereicherung gilt, da ist das eigentlich schon noch ein Gesichtspunkt auch, der in unserer Gesellschaft bestimmte Schwierigkeiten abfedert. Als zu Beginn des Jahrtausends gab es ja im Osten oder auch im Elbe-Bereich gewisse Hochwasserereignisse, die dann doch auch Schwierigkeiten hervorriefen, die Leute in Bedrängnis brachten. Wir nehmen das der aktuellen Berichterstattung und der damalige brandenburgische Innenminister Schönbohm, zuvor General, war in der Lage, doch für unmittelbare, spontane Hilfe die Bundeswehr zu mobilisieren, aufgrund von bestimmten, wie man sich das denken kann, aufgrund von bestimmten Kontakten zu der Bundeswehr, der auch mal angehört hat. Das halte ich für sinnvoll, aber es ist eine der Maßnahmen, die dazu dienen, auch in modernen, fortgeschrittenen Gesellschaften bestimmte Schwierigkeiten zu aplanieren, die andersweit über Dienstwege und so weiter wahrscheinlich gar nicht zu erreichen wären. Ein anderer Punkt ist, wird ja gerne heute auch diskutiert, das ist die Sache mit der Ehre. Von Ehre ist eigentlich in der modernen Gesellschaft nicht mehr systematisch die Rede. Ich kann zwar sagen, das ist ehrverletzend und so weiter und so fort, aber es ist nicht mehr das, was es in dem Umfang, in dem das früher der Fall war. Ehre ist immer die Ehre, die eine einzelne Person aus einer Familie oder einer sozialen Gruppe bezieht, aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Das heißt, wenn diese Gruppe ehrlos ist, eine Familie von Kriminellen, dann ist das auch mit der Ehre des Einzelnen, egal wie er dazu steht, nicht zum Besten bestellt. Umgekehrt kann eine Person, die sich ehrlos verhält, leicht die Familie insgesamt diskreditieren. Wir haben das heute nur noch in einzelnen Zusammenhängen, Familie, ja, also jetzt in modernen Gesellschaften in Deutschland, in Zusammenhang mit bestimmten Berufsgruppen, also etwa dem Begriff des ehrbaren Kaufmanns. Ich habe da mal bei Wikipedia geguckt. Die Bezeichnung ehrbarer Kaufmann beschreibt das historisch in Europa gewachsene Leitbild für verantwortliche Teilnehmer am Wirtschaftsleben. Es steht für ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für das eigene Unternehmen, für die Gesellschaft und für die Umwelt. Ein ehrbarer Kaufmann stützt sein Verhalten auf Tugenden, die den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg zum Ziel haben, ohne den Interessen der Gesellschaft entgegenzustehen. Er wirkt nachhaltig. Gut, das ist nun ganz modern. Aber das ist, glaube ich, der Grundgedanke, was Ehrhaftigkeit in der Moderne ist. Wichtig ist, ich gehöre der Gruppe an, die insgesamt als ehrbar gilt und umgekehrt bin verpflichtet, zur Ehre dieser Gruppe beizutragen. Wenn das nicht ist, was bleibt dann? Wandert aus? Eine Person, die Ehre der Familie beschädigt, wandert aus, geht in die Fremdenlegion oder zeigt, wie das im Film Oberst Redl heißt, dass er mit dem Gebrauch der Waffe vertraut ist. Dieses sind alles mehr oder weniger vormoderne Vorstellungen. Und indem diese Rolle der Familie, der sozialen Gruppe insgesamt, der Gemeinschaft bei uns zurückgetreten ist, zugunsten weiterer Differenzierung, funktionaler Differenzierung, ist auch dieser Begriff der Ehre, wenn auch in einigen Rändern, nicht mehr durchzuhalten. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Ländern, Kulturen, in denen die personalen Beziehungen, die Familie, die soziale Gruppe noch eine wesentliche Instanz darstellen. Und insofern diese Gruppe auch in anderer Weise daran interessiert ist, so etwas wie die Ehre der Familie aufrechtzuerhalten, weil es nicht nur insgesamt um die Familie, sondern auch um die einzelnen Mitglieder ganz konkret gilt, die dann in ihrer Umwelt diskreditiert werden, nicht mehr respektiert werden. Ich glaube, das muss man bei all den Schwierigkeiten sehen, wobei, um das auch klar zu sagen, ich meine bestimmte Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ehre, die sind natürlich sehr problematisch, das Mindeste zu sagen. Die Familie ist für die Vorsorge zuständig oder Fürsorge Und die traditionellen Leistungen, man kann das an einigen Beispielen sehen, etwa die Großmutter in Russland, Babka, die ja viele Aufgaben auch innerhalb einer sozialen Gruppe, einer Familie übernimmt. Das heißt, auch die soziale Ordnung ist darauf angewiesen, dass diese Familie so eintritt, hilfend, also die Figur der Großmutter. Die Versorgung der Kranken. Ich habe das in Russland gesehen und man kann es in gewisser Weise auch in Deutschland sehen, wenn Türken, viele Türken, das war sozusagen, wo ein Angehöriger im Krankenhaus ist, das ist ja mal die Familie da und versorgt die Person auch, das macht eigentlich auch das Krankenhaus. Aber die sind auch da und ich habe auch Bekannte von mir, war im Krankenhaus in Russland, die Frau hat jeden Tag Essen gekocht, ist hingefahren. Das heißt also, Leistungen, von denen wir sagen, in der Moderne, die müssten erbracht werden vom Staat oder von der Institution, die fallen der Familie anheim. Interessant finde ich, dass nachdem über viele hundert Jahre der Staat das Erziehungsmonopol in Deutschland für Kinder beansprucht hat, wir erziehen die Kinder, der etwa sich gewehrt hat, wenn jemand gesagt hat, da gibt es ja Urteile, ich erziehe das Kind zu Hause, also es gibt Schulpflicht, muss kommen. Dass in derselbe Staat, der darauf besteht, nun sagt, naja, die Eltern müssen natürlich bei den Hausaufgaben mithelfen. Das kann nicht alles der Staat machen. Das halte ich für eine beschränkte Bankrotterklärung dieses Staates. Das heißt, auch da wird zurückgegriffen auf die Familie. Ganz gilt auch für die Unterstützung für Leute in reduzierten Lebensumständen. Familien fangen Personen, die in Schwierigkeiten, sei es gesundheitlicher, beruflicher oder finanzieller Art, in anderer Weise auf, als das in der fortgeschrittenen Moderne, wie in Deutschland, umfassend passiert. Nachbarschaften sorgen für Personen, die nicht so ganz gut vorankommen, dafür, dass sie auch da noch überleben. Ein Dorfdepp hat in einem Dorf eigentlich keine Schwierigkeiten. Das Problem wird erst, wenn der Staat eintritt und das Ganze zu einer Gesellschaft wird. Dann wird gesagt, der gehört in ein Heim. Das findet man eigentlich auf Dörfern oder jedenfalls in die Zeiten, an denen ich mich auch erinnere, in Deutschland auch nicht. Sondern irgendwie war dann eine Fürsorge da. Diese ganze Fürsorge fällt dann weg. Das ist in anderen Kulturen anders. Ich habe in der Türkei bei Studenten doch gesehen, dass die gerade schockiert waren, als ich sagte, dass es in Deutschland Altersheime gibt. Da konnten sie sich nicht vorstellen, dass das nicht zu Hause passiert. Die Schwierigkeit, um das auch zu sagen, ist natürlich, dass das von Zufällen abhängig ist. Manche haben Verwandte, manche haben keine Verwandte. Sodass der Staat ausgleichend tätig wird und insofern alle gleich behandelt werden und dass niemand untergehen kann. Das ist schon richtig. Aber man muss den Zusammenhang zwischen der Kultur und im jeweiligen Zustand der Modernisierung ganz deutlich sehen. Es gibt nun etliche Indizien dafür, zu ermuntern, dass es in der Zukunft eine Weltgesellschaft geben wird. Das heißt einfach im Zuge der umfassenden Modernisierung, ja auch getragen ist vom Prinzip der Zweckrationalität, die keine Ausnahmen kennt, dass es am Ende sowas wie eine Weltkultur auch gibt. Es gibt Leute, die sagen, darauf wird das wohl hinauslaufen. Ob dies sich in dieser Form durchsetzen wird oder ob sich die Nationalkulturen als unverwüstlich erweisen, das muss man gegenwärtig sicherlich der Spekulation überlassen. Aber vielleicht ist auch diese Alternative unzulässig und vielleicht muss man sich eher an ein Nebeneinander einer konsequenten funktionalen Differenzierung, also einer Modernisierung in den Kernbereichen des Lebens, die dann weltweit geht, und einer traditionellen, nationalen oder regionalen Kultur denken. Und ein Aspekt ist sicherlich der, dass die Angehörigen einer bestimmten Gruppe in verschiedenen Kulturen, ich sage jetzt mal im Bereich der Wissenschaft oder im Bereich des Militärs, doch eher miteinander klarkommen und weniger Schwierigkeiten bei unterschiedlichen Kulturen, also bei kulturellen Unterschieden haben, als das insgesamt bei der Gesellschaft gesagt, weil ich bestimmte Zwecke oder Ziele verfolge oder von bestimmten Funktionen bestimmt bin, wo die anderen Dinge doch deutlicher in den Hintergrund treten. Und man dann auch sagen kann, sind Menschen immer noch offen für eine große Vielzahl von Kulturen, solange Prinzipien dessen, was wir so als Modernisierung empfinden und die auch dann zu tun haben mit Demokratisierung oder Menschenrechten und all diesen Dingen, die ja nicht zu lösen sind von der Modernisierung, solange die beachtet werden. Und das scheint wohl Anzeichen dazu zu geben, dass das auch in die Richtung sich entwickeln könnte. Da habe ich ein Erlebnis. Nach dem Krieg bin ich aus dem sehr protestantischen Berliner Bereich dann ins Sauerland gekommen, das religiös etwa so strukturiert ist, dass man sagen kann, da schlägt ein schwarzer Stock im Kohlenkeller noch Schatten. Da haben dann Kinder, mit euch spielen wir nicht, ihr glaubt ja an den Teufel. Ich glaube, es hat uns nicht so sehr beunruhigt, aber das heißt, solche Dinge gibt es, glaube ich, überall mit religiösen Vorstellungen. Es gibt religiöse Vorstellungen, die gut vom Angucken, das ist immer das Problem. Diese Unterschiede, die ich am Anfang gesagt habe, die beobachtbaren Unterschiede, was geht Kleidung, Haartracht, Bewegungen, Kochen, sinnliche Wahrnehmung, Musik und so weiter, das sind natürlich die, die zuerst auffallen. Und ein Punkt, wollte ich noch mal sagen, ist, dass natürlich viele Unterschiede, also einige irritieren, wenn über mir jemand wohnt, der nun von Tag und Nacht in gewisser Lautstärke irgendwelche Musik dudelt, egal welche Musik, muss ich auch sagen, dann finde ich, das muss nicht sein. Aber es gibt sicherlich viele Unterschiede, die eher mehr auch ein Vehikel sind, um äußere Unzufriedenheit zu artikulieren über die Dinge, die was ganz was anderes sind. Das heißt, wenn ich mich über etwas ärgere oder mich benachteiligt fühle und da und der hat das dann, und dann mache ich das an Kulturen fest. Ich glaube, das ist ziemlich allgemein verbreitet und gilt jetzt nicht nur für Ausländer. So, die Unterschiede, die ja doch mit unserer, sagen wir, deutschen oder europäischen Rechtsordnung nicht vereinbar sind. Man steht immer in Zeitungen Ehrenmord. Also das geht nicht. Das heißt, bei allem Verständnis und bei allem, wo ich gesagt habe, das muss man ja aushalten können, also das nicht. Das heißt, es gibt schon eine Ordnung, eine Rechtsordnung in diesem Staat, die man nicht unterschreiten kann. Man muss ja sehen, der Mann hat die Frau geschlagen, aber man kann es nicht so ernst nehmen, weil man muss sehen, wie das in seiner Kultur war. Da ist es jetzt noch viel schlimmer. Begründung für diese Art von Urteilen, das meine ich, das geht nicht. Es gibt eine Rechtsordnung, die hier ist, an die ich mich auch halten muss. Unterhalb dieser Schwelle sind natürlich viele Möglichkeiten des Zusammenlebens gegeben. Es ist eben so, sagen ein Kollege, nicht von einer Berliner Uni, der sich darüber aufgeregt hat und auch erzählt, der hätte dann eingeschritten, weil ein muslimischer Student zur Gebetszeit dann auf dem Flur, weil sonst war da kein Raum, da einen Teppich hingelegt hat, dann hat er gebetet und da hätte er gesagt, das geht nicht an der deutschen Uni. Also muss ich sagen, da kann man auch sicherlich Möglichkeiten finden, sowas gestaltbar zu machen. Und wenn ich das richtig sehe, ist das, glaube ich, bei uns auch in vielen Fällen der Fall. Ich weiß nicht, wie es jetzt an einzelnen Schulen ist, weil wieder Rücksicht genommen wird. Und da gibt es ja doch einen deutlichen Spielraum. Wenn man mich, als ich in England tätig war, an der Schule, war doch ein erheblicher Anteil von jüdischen Schülern. Wenn es auf den Winter zuging, dann werden die Abende früher. Und dann sagen die Kinder, jetzt fängt der Sabbat an, jetzt gehen wir nach Hause. Damit fällt dann der Schulunterricht. Auch wenn der eine oder andere den Sonnenuntergang sehr stark vorgezogen hatte, was man sehen konnte, muss man sagen, das kann man aushalten. Gut, dann muss man ihm sagen, so ist es nun mal. Das sind keine Probleme, meine ich, die nun kulturumstürzende Maßnahmen zur Folge haben. Gut, jetzt kommen, ich habe es auch gehört, 800.000 kommen hierher. Ich glaube, das ist ein anderes Problem, weil es ist ja gar nicht klar, was die hier machen sollen, ob sie hier eingebürgert werden sollen oder wie auch immer. Also das halte ich für zu früh. Und jedenfalls also ist Deutschland auch, glaube ich, in der Vergangenheit, ich will nicht sagen vorbildlich, aber doch angemessen in der Lage gewesen, Personen anderer Kulturen oder Religionen hier aufzunehmen. Das erste war, glaube ich, bei Friedrich dem Großen. Und dann auch im 19. Jahrhundert hat es da auch eigentlich nicht diese Probleme gegeben. Der Feldherr von Alexander von Humboldt, der Spruch, der ist ja auch nicht unbekannt, die stärkste Weltanschauung findet man bei denen, die die Welt nie angeschaut haben. Das finde ich eigentlich eine schöne Beobachtung. Und man kann eigentlich nur sagen, Es gibt, glaube ich, keine Alternative zu dem, mit offenen Augen zu reisen und nicht zu gucken, nur was ist denn da anders und meistens ja auch dann eher schlecht, sondern die Dinge wahrzunehmen und sich auch auf andere Personen, auf andere Leute einzulassen. Es gibt viele Unterschiede, wo sie sagen, das ist eigentlich Blödsinn, wenn man drüber nachdenkt oder ein bisschen sagt, naja, so kann man es auch machen, aber doch vielleicht nicht muss ich das so machen. Also eine Sache, die vielleicht auch über ihre Berechtigung hinaus verstört ist, in Deutschland nutzen die Leute meistens die Gabeln wie Löffel. Also halten die so, das ist in England nicht üblich, da werden die Gabeln umgekehrt mit den Spitzen nach unten. Und Erbsen, die piekt man einzeln auf und isst sie dann. Das ist eigentlich sehr auffällig, obwohl, gut, das kann man so machen oder so und das eine ist auch nicht schlimmer als das andere. Ich meine, solche Sachen, an solchen erstoßen sich die Leute. Ich danke Ihnen. Ja, danke.
Soweit Professor Lutz Huth von der Universität der Künste in Berlin, der uns kulturelle Unterschiede erklärt hat. Nach so viel geballter Wissenschaft geht's in unserem Programm gleich weiter mit Festival und viel Musik.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.